Ja, ich freue mich, dass ich heute Abend etwas sagen darf und auch nachher einige Bücher vorstellen darf. Ich möchte zuerst also ein praktisches Beispiel aus der Bibel für das weitergeben, was wir in diesen Tagen hier als Thema haben und auch was wir gehört haben. Und ich hoffe, dass dieses Beispiel von Barnabas und Saulus oder Paulus das wirklich illustriert, was wir über Beziehungen in den örtlichen Gemeinden heute schon gehört haben. Und ich habe meine Bibel vergessen. Das ist schlecht, ja. Das darf eigentlich nicht passieren. Und ich möchte dazu aus der Apostelgeschichte einige Verse lesen. Und ich würde gerne mit euch einige Passagen aus dem Dienst und Leben von Barnabas euch vorstellen. Wir schaffen das in einer Dreiviertelstunde oder maximal einer Stunde natürlich nicht, all die interessanten kurzen Skizzen uns genauer anzusehen, die über Barnabas in Verbindung mit Paulus erwähnt werden. Aber ich hoffe, dass wir einige, zumindest die ersten vier, uns ein wenig ansehen können. Apostelgeschichte Kapitel 4. Zunächst Vers 36 und 37. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit, aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Ich möchte also besonders etwas sagen über die Beziehungen. Zunächst einmal der Ältesten oder der Führer, der Verantwortlichen der Gemeinden zueinander. Und ich glaube, gesunde Beziehungen in der örtlichen Gemeinde müssen da auch beginnen, nämlich bei den Führern der Gemeinde. Das ist die Voraussetzung für eine gut funktionierende und harmonische Gemeinschaft in der örtlichen Gemeinde. Im Alten Testament, da wird das ja sehr, sehr deutlich, dass der Zustand des Volkes Gottes immer oder fast immer abhängig war von dem jeweiligen Führer. Nun sagt man ja in der Welt, der Fisch stinkt am Kopf zuerst. Da ist ja was Wahres dran, aber das Umgekehrte stimmt natürlich auch. Da, wo der Kopf gesund ist, wo er eben nicht stinkt, ist oft auch der ganze Fisch genießbar. Natürlich gibt es da auch Ausnahmen, aber ich denke, dass eine gute Führung, eine geistliche Führung, einen ganz wesentlichen Einfluss hat auf den Zustand der örtlichen Gemeinde. Eintracht unter verantwortlichen Brüdern ist die Voraussetzung für Gottes Segen. Wir kennen alle diesen wunderschönen Psalm 133, wo, ich weiß nicht, war es David oder wer auch immer, ausspricht, siehe, also mit dem Finger drauf zeigt und die Bedeutung dieser Aussage wirklich nachdrücklich unterstreicht, wie fein oder wie gut und wie lieblich oder wie liebeweckend ist es, wenn Brüder, in Klammer natürlich Schwestern auch, einträchtig beieinander wohnen. Und dann braucht er das Bild von dem Salböl des Aaron, der das herabfließt auf seine Kleider, bis auf den Saum seiner Kleider. Und ein zweites Bild wie der Tau des Hermon, der herabfließt in die Ebene Israels und alles fruchtbar macht. Das ist der Segen des Herrn, der davon ausgeht, wenn Brüder oder Geschwister einträchtig beieinander wohnen. Also Eintracht unter Geschwistern und besonders natürlich unter den verantwortlichen Führern ist mit einem ganz großen Segen für alle verbunden. Und das ist ein sehr schönes Bild. Es fließt von oben herab, und das dürfen wir auch so sagen und anwenden, gerade auch von der Führung der Gemeinde bis in die untersten Etagen der Kinderstunde, wohin auch immer, wenn Brüder und Schwestern einträchtig beieinander wohnen. Nun, Eintracht, das Wort finden wir heute fast nur noch in der Bundesliga, Eintracht Frankfurt, ich weiß nicht, wie sie heute gespielt haben, Eintracht Braunschweig in der zweiten und dritten Bundesliga, ich weiß es nicht, oder noch tiefer gefallen. Aber wie gut wäre das, wenn diese Eintracht auch in unserem Leben, gerade als Verantwortliche zu erkennen wäre, also keine Solisten, sondern eine Mannschaft, die zusammenhält, die nach einem trachtet, ein Ziel hat, den Herrn zu verherrlichen und den Menschen, den Geschwistern zu dienen. Und da finden wir eben in Barnabas und Paulus, damals noch Saulus, ein wunderschönes Bild. Und das wir uns ein wenig ansehen wollen und auch einfach auf unsere Situation anwenden wollen. Zunächst ein paar Einzelheiten oder Besonderheiten von diesem Barnabas. Er ist einer der ganz wenigen Menschen oder Männern in der Bibel im Neuen Testament, von dem gesagt wird, dass er voll Heiligen Geistes war. Apostelgeschichte 11, Vers 27 oder 24, ich kann das nicht so ganz genau lesen, was ich mir notiert habe. Mit Ausnahme von Stephanus, das war ein weiterer, der auch voll Heiligen Geistes war, und natürlich unser Jesus auch, da brauchen wir nicht drüber reden, aber es gibt, soweit ich weiß, nur diese zwei Beispiele dafür, dass ausdrücklich erwähnt wird, dass ein Mann oder Männer voll Heiligen Geistes war. Und ich denke, das ist ein Prädikat, das außergewöhnlich ist. Voll Heiligen Geistes, bei Barnabas wird auch noch gesagt, und voll Glaubens. Da kommen wir noch drauf zu sprechen. Und so können wir an seinem Dienst auch ablesen und erkennen, wie der Heilige Geist wird und wie ein vom Heiligen Geist geprägtes Leben und ein Dienst, welche Konsequenzen und Folgen das für die Gemeinde hat. Also bitte, Barnabas, ein Mann voll Heiligen Geistes und Glaubens. Eine zweite Besonderheit, jede Geschichte, soweit ich mich erinnere, von Barnabas beginnt oder fällt auf durch das Wort aber. Barnabas aber haben wir hier auch gelesen. Da ist die Rede davon, dass einige ihre Äcker oder ihre Hab und Gut verkauft haben. Aber von Barnabas wird gesagt, Vers 36, Josef aber, der von Apostel Barnabas genannt wurde, Josef aber. Also er stellt sich hier in den Gegensatz zu anderen, besonders natürlich zu Ananias und Sapphira in den nächsten Versen. Er verhält sich also nicht so, wie die Masse sich verhält, sondern er fällt durch ein Aber auf. Und das finden wir in jeder Szene des Lebens von Barnabas. Barnabas aber unterscheidet sich von dem Verhalten anderer. Das finde ich sehr schön. Er schwimmt gegen den Strom, das werden wir gleich auch noch feststellen, der üblichen Verhaltensweisen. Und er ist darin natürlich auch ein Vorbild für uns in unserem Verhalten. Und er zeigt einfach, wie der Geist Gottes einen Menschen hier prägt und führt und zu einem bestimmten Verhalten auch anleitet. Dann noch ein dritter Punkt, den haben wir schon hier gelesen eben. Er fällt auf durch einen Spitznamen, durch einen Zunamen. Davon haben wir in der Bibel eine ganze Menge. Im Alten Testament gab es einige, im Neuen Testament auch. Heute ist das ja unter uns Christen nicht mehr so üblich. Aber damals, da hat man diesen Josef oder Joses in manchen Übersetzungen gesagt, es war ein schöner Name, bedeutet ja auch, Gott fügt hinzu, ist ja nicht verkehrt, dieser Name. Aber sie nannten ihn Barnabas, Sohn des Trostes. Warum diese Namensänderung? Das ist ein interessantes Thema, können wir nur ganz kurz behandeln. Aber ich glaube, dass die Geschwister damals am Leben und Dienst von Barnabas etwas erkannten von den Eigenschaften Gottes. Der wird nämlich in 2. Korinther 1, Vers 3 der Vater der Erbarmungen und der Gott alles Trostes genannt. Das ist unser Gott. Vater der Erbarmungen, Gott alles Trostes. Und scheinbar hat der Barnabas in seinem ganzen, oder der Josef damals noch, in seinem ganzen Dienst und Auftreten diese Eigenschaften Gottes in seinem Leben und Dienst gezeigt. Er ist von Gott getröstet worden, er hat die Erbarmung Gottes kennengelernt und er konnte sie widerspiegeln in seiner Umgebung. Denn sonst gibt man keinem einen Spitznamen, oder? Ich will euch jetzt nicht die ganzen Spitznamen aufzählen, die man mir an den Hut gesteckt hat. Das ist nicht besonders ehrenvoll. Aber meist spiegeln die ja doch etwas von dem Charakter, von dem Auftreten dieser Leute wider. Also Bertie Vogt, der wurde mal Terrier genannt. Warum? Oder Wadenbeißer werden manche genannt. Warum denn? Hier gibt es hier keine Brüder, die Fußball spielen oder so. Bitte? Ja, der hat gegrätscht und der hat sich immer an seinen Gegner festgebissen. Deswegen Terrier, der war dann auch entsprechend gefürchtet. Und so können wir eine ganze Menge Leute hier aufzählen, die besondere Spitznamen haben, die also etwas ausdrücken von dem Charakter und von Eigenschaften der jeweiligen Person. Und was ist das ein wunderschöner Name, den der Josef hier bekommt? Sohn des Trostes, du sollst Barnabas heißen. Schön, wie würde man uns nennen? Die Frage könnt ihr mit auf euer Zimmer nehmen. Wie würde man unseren Charakter beschreiben mit einem Spitznamen? Aber wenn wir das so hören, Sohn des Trostes, dann liegt der Verdacht natürlich nahe, dass er so ein Weichling war, irgendwie so ein Schnucki oder sowas, der keiner Fliege was zu Leide tut. Aber das war der Barnabas wahrhaftig nicht. Denn wir wissen, dass er auch mal einen handfesten Streit hatte mit Paulus, zweimal sogar. Einmal musste Paulus ihn ermahnen, aber dann sind die beiden ja leider auch in der späteren Geschichte auseinandergegangen, weil sie sich nicht einig werden wollten und eine Erbitterung entstand zwischen diesen beiden Männern. Also es war schon ein charakterfester Mann, aber eben von Gott und vom Heiligen Geist geprägt, ein Sohn des Trostes. Also offensichtlich ein Beziehungsmensch. Und das ist so das Erste, was ich von diesem Barnabas euch vorstellen wollte. Das Zweite, was auffällt bei ihm, dass er frei war von Habsucht. Die erste Tat, von der wir lesen, war, dass er einen Acker besaß und diesen Acker verkauft hat. Nun war er ein Levit, haben wir auch gelesen. Und ich denke, ein Levit, der hat schon eine ganz besondere Beziehung zum Erbteil seiner Väter. Das wissen wir aus dem Alten Testament, das gibt man nicht so weiter, so schnell weg, verkauft man auch nicht. Denken wir an die Geschichte von Ahab und, wie ist er noch? Naboth, ganz genau. Aber dieser Levit hier, dieser Josef oder Barnabas inzwischen, ich glaube, der hat das himmlische Erbteil kennengelernt und deswegen konnte er sich von den irdischen Erbteilen befreien. Er hat ihn verkauft und er brachte das Geld zu den Füßen der Apostel. Sehr schön. Also er wollte mit leichtem Gepäck leben und er gab irdischen Besitz auf, gab es weiter und war nun frei. Er hatte Zeit, könnten wir sagen, für den Herrn, Zeit für das Werk des Herrn, Zeit sicherlich auch für die Familie, wenn er eine hatte, lesen wir nichts von, Zeit für die Gemeinde und eben auch Zeit für Beziehungen. In diesem schönen Buch von Charles Swindoll, Riesen und Dornen, das wird nachher hier auch zum Sonderpreis angeboten, der hat ja eine sehr schöne Sprache und auch schöne Bilder. Er schreibt einmal in einer Meditation über Geschäftigkeit. Geschäftigkeit raubt Beziehungen. Sie setzt oberflächliche Rennerei an die Stelle von tiefer Freundschaft. Sie verspricht befriedigte Träume, liefert aber beklemmenden Abdruck. Sie nährt das Ich, lässt aber den inneren Menschen verkümmern. Sie füllt einen Kalender, zerbricht jedoch eine Familie. Sie kultiviert ein Programm, untergräbt aber die Prioritäten. Den einen, der uns die Anweisung gab, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin, muss es schmerzen, wenn er Zeuge unserer wahnsinnigen, gehetzten Zwänge ist. Statt eines stillen, empfangsbereiten Geistes bieten wir ihm eine innere Waschmaschine an, aufgewühlt, von Sorge belastet mit zu viel Aktivität und vor Empfindlichkeit und Ungeduld schleudernd. Manchmal muss er unsere Zuckungen mit einem kräftigen Seufzer beobachten. Mein Mentor war weise, erklärte einmal, vieles von unserer Aktivität heute ist nichts anderes als eine billige Betäubung, um den Schmerz eines leeren Lebens abzutöten. Das finde ich, hat er sehr, sehr schön und treffend beschrieben. Hier macht sich der Barnabas also frei von aller unnötigen Last, um einfach Zeit für Beziehungen zu haben. Und ich denke an Hudson Taylor, ich glaube, ihr habt diesen Satz auch hier und da schon mal gehört, der am Ende seines Lebens sagen konnte, ein sehr schönes Wort, ich habe den Luxus genossen, wenig zu besitzen, für das ich hätte sorgen müssen. Habt ihr das verstanden? Ich habe den Luxus genossen, wenig zu besitzen, für das ich hätte sorgen müssen. Also der Mann war sehr froh und sehr glücklich, dass er wenig Besitz hatte. Und deswegen hat er auch wenig Sorgen, wenigstens was materielle Dinge betrifft. Und das war für ihn ein Luxus. Vielleicht dürfen wir uns auf dieser Konferenz daran auch erinnern und uns auch in Frage stellen, inwieweit leidet unsere Beziehungsfähigkeit oder auch unsere Beziehungen in unseren Gemeinden darunter, dass wir eigentlich viel zu viel Besitz haben und uns mit allen möglichen Dingen rumschlagen müssen, die vielleicht gar nicht so nötig sind. Ich stelle euch nachher ein Büchlein vor, das ist mordsteuer. Ich schäme mich fast, euch den Preis zu nennen, aber das ist super gut. Mit Liebe leiten von Alexander Strauch. Der war ja voriges Jahr in Rehe auf der Konferenz und der hat aus dem Leben von Robert Cleaver Chapman, über den gibt es auch eine Biografie, das war wirklich ein Mann der Liebe, Apostel der Liebe, wurde der genannt, hat er ein Büchlein geschrieben, in dem er einzelne Charakterzüge aus seinem Leben nimmt und anwendet auf die Leitungsaufgaben von Ältesten und Mitarbeitern und so weiter. Und dieser Chapman, der ist ja, ich glaube, 99 Jahre alt geworden, er blieb bis an sein Lebensende Junggeselle. Manche meinen spöttisch, deswegen hat er auch so lange gelebt. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Der kam aus einem sehr, sehr reichen Elternhaus, hatte eine exzellente Ausbildung als Jurist, eine tolle Rechtsanwaltpraxis, kam dann zum Glauben, studierte das Leben des Herrn. Und das war so sein Lieblingsthema in der Bibel, das Leben des Herrn zu studieren. Und dann wurde ihm klar, er wollte auch so leben wie der Herr. Und das sagt ja auch Johannes im ersten Johannesbrief, wenn wir uns zum Herrn Jesus bekennen, wenn wir sagen, dass wir zu ihm gehören, sind wir schuldig, so zu leben, so zu wandeln, wie er gewandelt hat. Da machen wir ja gerne einen Bogen drum und solche eine Aussage, aber das steht nun mal da. Wir sind schuldig, das heißt, das praktische Vorbild unseres Herrn ist die Messlatte, an der wir uns messen sollten und an der wir uns orientieren sollten. Das ist unsere Schuld. Haben wir alle versagt, ist völlig klar, aber das sollte doch als Maßstab vor unseren Herzen stehen. Und das hat dieser Chapman, das hat er wirklich wörtlich genommen. Und als er das im Leben des Herrn erkannte, hat er sich freigemacht von seinem ganzen Ballast. Seine Anwaltschaft hat er verkauft oder aufgelöst, ich weiß nicht was, sich von seinem Geld getrennt. Und was er noch übrig hielt, da hat er sich eingemietet in einem armen Viertel von Barnstaple und hat dann ein Haus gemietet, um dann im Laufe seines Lebens jahrzehntelang Brüder einzuladen, die irgendwie für den Herrn unterwegs sind, Missionare und so weiter, die einen Burnout hatten und dergleichen mehr, keine Lust, keine Freude und keine Kraft. Und die konnten bei ihm kostenlos dann Wochen oder Monate lang wohnen. Und er machte mit ihnen stille Zeit und lebte ihnen vor allem Christus vor. Und so ist dieser Mann in ganz England bekannt geworden als ein Apostel der Liebe. Er hat sich also frei gemacht von allem irdischen Ballast, ähnlich wie der Barnabas, um dann für andere da zu sein, um Beziehungen zu pflegen, um anderen eine Ermutigung und Hilfe zu sein. Das finde ich ganz großartig. Materielle Sorgen und Pflichten schränkten hier den Barnabas nicht mehr ein, und ein unnötiger Ballast zehrte nicht mehr an seinen Kräften. Außerdem hat er wahrscheinlich keinen Ärger mehr mit Unkraut und Kartoffelkäfern und dergleichen mehr mit seinem Acker. Er war jetzt frei zum Dienst für andere. Also, das war der zweite Punkt, frei von Habsucht. Dann kämen wir zu dem dritten Punkt und da schlagen wir mal Kapitel 9 auf in der Apostelgeschichte. Und das ist die zweite Szene aus seinem Leben. In Apostelgeschichte 9 kommt Saulus zum Glauben. Und da lesen wir von ihm, wie er eine ganz dramatische Bekehrung dort in Damaskus erlebt. Und nachdem ihm die Augen aufgegangen sind für den Herrn und für seinen eigenen Zustand, predigte er in den Synagogen und predigte das Jesus, der Sohn Gottes ist. Alle sind entsetzt und packen sich an den Kopf. Wie ist das möglich, dass dieser Mann, der die Christen verfolgt hat, plötzlich den Namen Jesus anruft? Und dann beschließen die Juden aber, ihn zu töten. Und die Brüder in Damaskus, die nahmen ihn bei Nacht, ließen in einem Korb die Mauer hinab und so weiter. Und dann ist er unterwegs nach Jerusalem. Und da lesen wir ab Vers 26. Als er aber nach Jerusalem kam, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen, hier steht zu halten, doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Jetzt wieder, Barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Weg den Herrn gesehen und dass er mit ihm geredet und wie er in Damaskus im Namen Jesu frei und offen gepredigt hätte. Und er ging bei ihnen in Jerusalem ein und aus und predigte im Namen des Herrn frei und offen. Er redete und stritt auch mit den griechischen Juden, aber sie stellten ihm nach, um ihn zu töten. Als das die Brüder erfuhren, geleiteten sie ihn nach Caesarea, schickten ihn weiter nach Tarsus. So hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa, Galiläa, Samarien, wurden erbaut und sie lebten in der Furcht des Herrn und mehrten sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Also eine ganz dramatische Geschichte hier. Saulus war zum Glauben gekommen, ein Mordanschlag der Juden, Flucht nach Jerusalem. Und ich kann mir gut vorstellen, wie man den Saulus präpariert hat. Also die Brüder in Damaskus, die werden ihm was vorgeschwärmt haben von Jerusalem, von der großen Gemeinde, von der Muttergemeinde. Und ich kann mir auch gut vorstellen, wie dieser Saulus dann, nachdem er hier den Hass der Juden kennengelernt hat, sich darauf gefreut hat, nun diese Gemeinde in Jerusalem mit den großen bekannten Führern kennenzulernen. Und was passiert? Er kommt da an mit ganz tollen, großen Erwartungen. Wie schön, wenn wir da lesen, er versuchte sich ihnen anzuschließen. Im Griechischen steht da ein Wort, was man auch mit ankleben oder anheften oder anhängen übersetzen könnte. Also das war so sein Wunsch. Er wollte um jeden Preis Gemeinschaft haben mit Geschwistern. Wie schön, wenn man das auch von uns sagen kann. Ich weiß nicht, wer hier sitzt, der vielleicht auch noch ein Solochrist ist, noch nicht in irgendwie eine Gemeinschaft gefunden hat. Aber ich denke, dieser Wunsch nach verbindlicher Gemeinschaft ist ein Kennzeichen des neuen Lebens. Das ist hier bei Saulus oder Paulus ganz klar zu erkennen. Er wollte sich ihnen anschließen, aber er stößt hier auf Misstrauen, können wir auch ein bisschen verstehen. Er hatte jahrelang wahrscheinlich die Jünger verfolgt und jetzt auf einmal soll ein Bruder geworden sein. Wir kennen alle diese Vorurteile, die auch in uns schlummern. Und sagt man ihm also hier statt offene Türen Kälte und Ablehnung gezeigt. Und das war natürlich für den Saulus oder Paulus viel, viel schlimmer als die Ablehnung der Juden. Das konnte er einsortieren. Aber dass jetzt die Brüder und Schwestern in Jerusalem ihm die kalte Schulter zeigten, ich denke, das war eine sehr, sehr ernste Krise in seinem jungen Glaubensleben. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann werden wir feststellen, dass Männer und Frauen Gottes, die wirklich von Gott gebraucht wurden im späteren Leben, genau diese Erfahrung machen mussten, dass sie von ihren eigenen Brüdern zunächst einmal links liegen gelassen wurden, befeindet wurden, verachtet wurden. Ich denke nur an einige Beispiele wie Josef und seine Brüder, ist ja ein großes Thema. Denken wir an Mose, wie er auch von seinen Brüdern, denen er helfen wollte, behandelt wurde. Denken wir an Simson, der als Einzelkämpfer bis ans Lebensende da sein musste. Denken wir an einen David, wie seine Brüder sich ihm gegenüber verhielten, als er gegen Goliath kämpfen wollte. Und unser Jesus, das wissen wir auch, wie seine Brüder mit ihm umgegangen sind. Also eine ganz ernste Krise hier für den Saulus, der möglicherweise davor stand, dann wieder zurückzugehen oder woanders hinzugehen und er fassungslos war, wie diese Mutter- und Mustergemeinde Jerusalem hier mit Kälte reagiert. Aber genau in dem Moment lesen wir, dass der Barnabas, der Sohn des Trostes, auftaucht und wieder mit einem Aber, das heißt, er verhielt sich ganz anders wie die anderen, er nahm ihn auf. Das heißt, er hatte ein Auge für diesen Saulus, ein Herz für ihn, er hatte Zeit für ihn und er teilte jetzt ein Stückchen sein Leben mit dem Saulus. Er nahm ihn auf. Er trug seine Last und riskierte damit auch den Argwohn seiner Geschwister in Jerusalem. Was muss dieser Barnabas für den Saulus wirklich ein Sohn des Trostes gewesen sein in dieser Situation? Wie reagiert jetzt Barnabas auf die Kälte oder Ablehnung der Geschwister? Was hättet ihr gemacht an seiner Stelle? Also wir neigen ja auch dann, wenn wir in so einer Gemeinde sind, die also überkritisch ist oder übervorsichtig ist, gerade wenn von draußen jemand kommt, tätowiert oder was weiß ich, mit Ohrringen oder mit Schrauben in der Zunge, wie ich das erlebt habe bei einem oder sonstigen Sachen, da zuckt man ja zusammen und dann sagen wir, naja, typisch, das ist immer dieselbe Geschichte und dergleichen mehr, hat alles keinen Zweck, verstaubter Laden. Aber das macht der Barnabas hier nicht, sondern wir lesen von ihm, er bringt ihn, den Saulus, zu den Aposteln. Ich finde das sehr, sehr schön. Das erste haben wir gelesen, er brachte was? Das Geld zu den Füßen der Apostel. Jetzt bringt er einen Menschen, den Saulus, zu den Aposteln. Ein Ausleger, ich sehr schätze, Paul Humburg, der schreibt an dieser, bei dieser Szene, dieser Barnabas, er war Kitt unter Brüdern. Kitt, ist das bekannt? Also etwas wie Klebstoff unter Brüdern. Das finde ich so, also eine Verbindungsperson. Das ist wirklich wunderbar bei dem Barnabas hier zu sehen. Er war nicht erregt, oder er regelte nicht wie Sprengstoff oder wie eine Stinkbombe unter den Brüdern, sondern er hat verbunden. Und wir kennen ja solche Brüder und vielleicht erwartet man das auch manchmal von mir, dass man irgendwann so eine Bombe oder eine Granate platzen lässt und alles schreckt dann auf und geht aus, oder läuft auseinander. Man sieht die dann oft gar nicht mehr wieder. Nein, der Barnabas, der war genau das Gegenteil. Er war einer, der wirklich zusammenführen und fügen konnte, ein Mann, ein Sohn des Trostes. Und wie wünsche ich mir, dass wir das auch lernen für unsere Gemeindesituation. Sind wir wirklich gemeinschaftsfördernd oder sind wir solche, die Beziehungen zerstören? Wie können wir gesunde Beziehungen fördern? Darüber haben wir schon einiges gehört von unserem Redner. Aber hier lesen wir von Barnabas, dass er versucht, die Herzen der Geschwister zu öffnen durch ein gutes Zeugnis über den Saulus. Sprüche 15, Vers 23, ein Wort zu seiner Zeit wie gut. Wir kennen das wahrscheinlich alle, haben uns unterstrichen in der Bibel. Und das kann man hier wirklich sagen. Der Barnabas, er nimmt jetzt den Saulus, obwohl er weiß um die ganzen Vorurteile der Apostel, aber er spricht jetzt darüber, was der Herr an Saulus getan hat und was Saulus für den Herrn getan hat. Das finde ich ganz großartig. Und hier wird auch deutlich, dass der Barnabas doch ziemlich frei war von Ambitionen, denn er redet überhaupt nicht von sich selbst, sondern er redet jetzt in dieser Geschichte nur von diesem Saulus. Nun lesen wir in Lukas 6, Vers 45, sagt der Herr, aus der Fülle des Herzens redet der Mensch. Und wenn wir jetzt mal einen Augenblick darüber nachdenken, worüber reden wir am liebsten oder wie reagieren, wenn wir gefragt werden, wie Johannes der Täufer, da kamen ja dann die Reporter aus Jerusalem, wer bist du und so weiter und so weiter, dann fällt auf, dass die Antworten Johannes des Täufers immer kürzer werden. Habt ihr das schon gemerkt in Johannes 1? Bist du der Prophet, bist du der verheißene Messias und so weiter? Er sagt hinterher, nein, bin ich nicht und dann hinterher sagt nur noch nein. Und als er dann schließlich gefragt wird von diesen aufgeregten Reportern, die nichts zu schreiben haben, ja, wer bist du denn? Wir müssen doch irgendwie Antwort geben. Und dann fängt er an, womit? Über den Herrn Jesus zu sprechen. Ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste und so weiter und so weiter. Also er redet überhaupt nicht von sich, er stellt sich nicht in den Mittelpunkt, sondern wenn es um seine Person geht, nur noch immer weniger Worte. Aber dann, wenn er vom Herrn redet, dann fließt sein Mund über. Und hier sehen wir das bei dem Barnabas, der also nicht auf einen Moment wartet, wo er von sich erzählen kann, dass er den Acker da verkauft hat oder dass er dem Saulus nachgegangen ist und dass er doch ein großes Vorbild ist und dass die Brüder sich doch an ihm orientieren müssten und so weiter und so weiter. Nix, sondern erzählt, was der Herr getan hat an diesem Saulus und was der Saulus für den Herrn getan hat. Und das finde ich ganz wichtig auch für uns. Wie reden wir, was reden wir, wie reden wir übereinander? Hier wird deutlich, dass der Barnabas den anderen Saulus höher achtet als sich selbst. Er sucht nicht für sich Ehre, sondern er möchte die Aufmerksamkeit auf diesen verkannten Mann lenken. Wie reden wir über begabte Diener des Herrn, die vielleicht auch in Gefahr stehen? Und ich denke, jeder von uns, der manchmal Dinge beurteilen muss, steht auch da in der Gefahr, ungerecht zu urteilen oder negative Dinge im Dienst eines Bruders sehr, sehr zu vergrößern, passen wir da auch auf unsere Zungen auf. Spurgeon, den ich ja sehr liebe, der schreibt in einem Buch, das ich euch nicht anbiete, Folgendes über die Macht der Zunge. Wenn wir reden müssen, dann lasst uns unsere Zunge frei von jeder Verleumdung und jedem Lästern halten. Verleumdung mag für Klatschbasen ein Vergnügen sein. Für die, gegen die sie sich richtet, ist es der Tod. Man kann nicht nur mit der Hand morden, sondern auch mit der Zunge. Das schlimmste Unrecht, das man einem Menschen zufügen kann, ist, seinen Charakter schlecht zu machen. Wie der Quäker zu seinem Hund sagte, ich werde dich nicht schlagen oder quälen, aber ich werde schlecht über dich reden. Wenn man alle Sünden der Menschen in zwei Bündel aufteilen könnte, wären die Hälfte von ihnen Zungensünden. Ich denke, das ist sehr, sehr treffend ausgedrückt. Wir schlagen nicht, wir quälen nicht, buchstäblich, aber wir reden schlecht über andere. Das ist die große Sünde von uns konservativen Evangelikalen. Und wenn ich daran denke, wie Vorbilder in der Kirchengeschichte sich verhalten haben, gerade in Krisensituationen, ich denke an diese wunderschöne Biografie von Benedikt Peters über George Whitefield. Ich wünschte, alle, die Verantwortung in den Gemeinden tragen, hätten dieses Buch gelesen. Da wird uns ein Mann vorgestellt mit außerordentlicher Begabung und mit einer Effektivität. Der wurde ja von Gott gebraucht, um manchmal vor 80.000 bis 100.000 Menschen zu predigen damals. Aber ein ganz demütiger Mann, der überhaupt nichts von sich hielt und über sich nicht viel sprach, sondern immer versuchte, seine Mitgeschwister wirklich in den Mittelpunkt zu stellen, ihnen alle Ehre zu geben. Es war ein Freund von John Wesley und Charles Wesley und die haben dann eine Zeit lang zusammen evangelisiert, aber dann kam ein theologischer Streit auf, der auch heute noch akut ist, denn George Whitefield war Calvinist, während John Wesley Arminianer war. Hatten also in einigen ganz wichtigen Fragen sehr, sehr unterschiedliche Meinungen. Und dann hat es der Teufel geschafft, dass diese verschiedenen Positionen dahin führten, dass die beiden Freunde sich heftig gezankt haben. Und dann hat John Wesley angefangen, vor George Whitefield zu warnen, hat eine heftige Aufsätze geschrieben und verteilt und verbreitet. Dann hat George Whitefield seinen Standpunkt deutlich gemacht. Aber George Whitefield hat immer wieder versucht, doch ein Friedensstifter zu sein. Und als dieser Streit auf dem Höhepunkt stand und jeder von den beiden Männern so eine ganze Kolonie von Fans hinter sich her hatten, da wollte sich einer von den Fans von George Whitefield noch ein bisschen einschleimen und sagte ihm dann, indem er auf die Schulter klopfte, also Mr. Whitefield, meinen Sie, ob wir wohl den John Wesley im Himmel wiedersehen werden? Dann war der George Whitefield einen Augenblick stille, dachte nach und gab dann eine erstaunliche Antwort und sagte, also ich glaube kaum, dass wir beide den wiedersehen werden. Denn der John Wesley wird so nah an dem Thron Gottes sein, dass wir beide ihn nicht sehen werden. Versteht ihr den Gedanken? Also er macht ihm klar, wir beiden, wir haben so einen Abstand zu dem John Wesley, dass wir beide den wahrscheinlich gar nicht sehen werden. Ich finde das eine unheimlich schöne Antwort, die ausdrückt, wie ein George Whitefield den John Wesley geschätzt hat und wie er in keiner Weise diesen Streit irgendwie geschürt hat, sondern immer versucht hat, gut über seinen Freund John Wesley, der ihn wirklich angefeindet hat für einige Jahre, zu sprechen. Ich wünschte, das könnte ich lernen von diesem Mann. Umgekehrt ist es unheimlich schön zu sehen, dass der George Whitefield, der viele Jahrzehnte vor John Wesley, der sehr alt geworden ist, gestorben ist, er hatte ausgemacht in seinem Testament, der John Wesley möge doch bitte seine Beerdigungsansprache halten. Das hat er ausdrücklich gewünscht. Er hat sogar seinen Fans gesagt, er wünscht, dass die beiden nebeneinander begraben werden. Und hat ihnen gesagt, ja, zu Lebzeiten wollt ihr uns ja nicht zusammen haben, dann wollen wir wenigstens im Tod vereint sein. Also er war bemüht, die Eintracht wiederherzustellen. Nun ist aber allerdings George Whitefield in den USA heimgegangen und der John Wesley war in London, der konnte jetzt nicht mehr eben darüber fahren oder fliegen, um da die Beerdigungsansprache zu halten, hat dann aber einen Nachruf in London oder in Bristol gehalten, wo dann viele, viele, viele Menschen zusammenkamen und der hat dann eine Ansprache gehalten über diesen George Whitefield, die ist so ergreifend, ich will nur ein paar Sätze vorlesen, und etwas von dem Charakter dieses Barnabas deutlich macht. Ich habe bereits seinen unvergleichlichen Eifer und sein unablässiges Arbeiten, seine Weichherzigkeit gegenüber den Geschundenen und seine selbstlose Liebe zu den Armen erwähnt. Aber sollten wir nicht ebenso seine tiefe Dankbarkeit erwähnen, die er für alle hatte, die Gott irgendwie verwendete, um ihn durch sie zu segnen und von denen er bis zu seinem Todestag nicht aufhörte, Gutes zu reden? sollten wir nicht erwähnen, dass er ein Herz hatte, das zur großzügigsten und innigsten Freundschaft fähig war. Ich habe oft gedacht, dass dies neben allen anderen die wirklich bezeichnende Eigenart seines Charakters war. Wie wenigen Menschen sind wir begegnet, die ein so freundliches Gemüt hatten, aus dem die wärmsten Zuneigungen frei und voll fließen konnten. War nicht dies die Ursache, warum die Herzen anderer in solch eigentümlicher Weise zu ihm gezogen und mit ihm verhaftet wurden? Kann aber etwas anderes als Liebe Liebe erzeugen? Diese leuchtete aus seinem Gesicht und atmete beständig in allen seinen Worten, privaten wie öffentlichen. War es nicht das, das so schnell und durchdringend wie der Blitz von Herz zu Herz flog, das seinen Unterredungen und seinen Briefen Leben einhauchte? Ihr selbst seid Zeugen davon. Ein wunderschöner Nachruf von seinem Freund John Wesley. Und ich glaube, der hat treffend deutlich gemacht, was diesen George Whitefield ausgezeichnet hat. Und er hatte gelernt von dem Herrn Jesus. Und vielleicht auch von diesem Barnabas, diesem Sohn des Trostes. Und er konnte solch ein Sohn des Trostes sein. Oder ich denke an den Streit in der Brüderbewegung. Einige von euch kennen ja diese Situation. In den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts gab es dann unter den Brüdern eine ziemliche Teilung und Trennung. Und leider standen diese beiden Führer, Chapman und John Nelson Darby, in getrennten Lager gegenüber. Und auch da gab es wieder zwei Gruppen, die sich einander nicht allzu gut riechen konnten und die sich bekämpft haben mit Schriften und auch mit Worten und so weiter. Und da kann man lesen. Einige Brüder, die für Darbys Anhänger Verständnis hatten, redeten schlecht über Chapman. Gemeinden, in denen er einst willkommen war, verweigerten ihm nun die Gemeinschaft. Darby aber verteidigte Chapman, als einige seiner Anhänger behaupteten, dass Chapman bezüglich einiger grundlegenden Lehren irre, wies Darby sie zu Recht und sagte: Lasst diesen Mann in Ruhe, er lebt, was ich lehre. Bei einer anderen Gelegenheit sagte Darby: Wir reden über die himmlischen Örter, aber Robert Cleaver Chapman lebt in ihnen. Ist das nicht ein tolles Wort über einen Mann, von dem er sich trennen musste aus verschiedenen Gründen oder getrennt hat, er musste sich gar nicht trennen? Dass er ihm solch ein Zeugnis aufstellt. Ich wünschte, dass wir auch mit unseren Brüdern, mit denen wir nicht einig sind, so positiv über sie so positiv reden könnten. Und umgekehrt, Chapmans Liebe zu Darby blieb unvermindert. Er lehnte es ab, eine geringschätzige Sprache zu verwenden, wenn er von Brüdern und Schwestern redete, die Darby folgten. Obwohl einige Leute anfingen, weniger liebenswürdige Ausdrücke für sie zu benutzen, sprach Chapman von ihnen als meine geliebten und ersehnten Brüder. Seine Traurigkeit war aufrichtig. Seinerseits gab es nicht den Gedanken, wie gut, dass wir die los sind. Ihm war nicht daran gelegen, sich derer zu entledigen, die gegen ihn waren und keine weitere Gemeinschaft mit ihnen haben wollten. Er betrachtete sie als seine Brüder, deren Gewissen sie dazu führte, meine Gemeinschaft zurückzuweisen und mir ihre zu entziehen. Das ist ein Zitat. Finde ich ganz interessant. Sind meine Brüder, deren Gewissen sie dazu führt, meine Gemeinschaft zurückzuweisen und mir ihre zu entziehen. Welch eine Wertschätzung wird hier deutlich von Brüdern, die leider nicht mehr zusammen das Brot brechen konnten, in getrennten Lagern sich versammelten, aber doch solch eine Haltung zueinander hatten. Und ich wünsche mir, dass wir in unserer Zeit, wo es leider auch so viele Trennungen gibt, dass wir solch eine Haltung in unserem Leben auch zeigen. Also das lernen wir hoffentlich von diesem Barnabas. Und tatsächlich, seine Worte, die er hier benutzt, um den Saulus, den Aposteln vorzustellen, haben eine ganz große Wirkung. Und der Barnabas hat ja nicht im Traum dran gedacht, was aus diesem Saulus einmal werden würde. Und menschlich gesprochen würden wir hier heute Abend nicht sitzen, wenn damals nicht der Barnabas den Saulus aufgenommen und ihn zu den Aposteln gebracht hätte. Also ein kleiner Dienst, eine Selbstverständlichkeit eigentlich für einen Christen, dass man Gastfreundschaft übt, dass man sich eines Bruders, einer Schwester annimmt, hat ungeheure Auswirkungen, nicht nur damals für die Gemeinde, nicht nur für den Paulus, sondern für die ganze Kirchengeschichte. Die Folge für Paulus war, dass er freimütig predigte in Jerusalem. Die Gemeinde wuchs und hatte Frieden, das haben wir gelesen. Aber wenn wir an die Kirchengeschichte denken, welche Folgen hatte das dass hier ein Barnabas Zeit und ein Herz hatte für einen Saulus. Und wie oft ist das in der Kirchengeschichte dann auch geschehen, dass zufällige Begegnungen oder scheinbar ganz flüchtige Begegnungen eine enorme Auswirkung hatten. Denken wir an Luther als Mönch und seinen geistlichen Berater und Mentor Staupitz, der ihm die Augen öffnete fürs Evangelium, für den Römerbrief und dergleichen mehr. Und ohne dass er ahnte, was aus diesem Luther einmal werden würde, ihm ein Wegweiser wurde mit einer ungeheuren kirchengeschichtlichen Bedeutung. Oder denken wir an die Begegnung, wer das Leben von John Wesley kennt, der ist ja einem Herrnhuter Bruder begegnet, einem Peter Böhler, den würden wir heute überhaupt nicht kennen, wenn er nicht derjenige gewesen wäre, der ihn dort, als John Wesley nach USA geschippert ist, aufgenommen hat und ihm Fragen gestellt hat und ihm deutlich gemacht hat, dass er noch nicht wiedergeboren ist. Und so wurde der Peter Böhler zu einem Seelsorger für den John Wesley. Also zufällige Begegnungen oder scheinbar ganz harmlose Begegnungen mit einer ungeheuren Auswirkung. Also ich staune immer, wenn man in Frankfurt oder wo so ein Jumbo landen sieht, mit manchmal 300 oder 450 Leuten an Bord und der läuft dann ein. Naja, und dann kommt so ein kleines Ortchen dann angetuckert mit dem Schild, Leuchtschild, Follow me, folge mir. Und dann weist dieses kleine Fahrzeug, diesen Jumbo dann in die richtige Parkposition. Ich denke, das war hier der Barnabas, der tat das. Da kam so ein Jumbo, ahnte Barnabas natürlich gar nicht, ein Apostel Paulus, ein zukünftiger, der landet und dann sorgt der Barnabas dafür, dass der genau an die richtige Stelle kommt. Oder wenn so ein Ozeanriese einläuft, dann kommt auch ein kleiner Schlepper und zieht ihn dann in den Hafen. Wie schön, wenn wir solche Dienste tun. Und wir lesen ja auch in der Schrift, dass wir manchmal Engel beherbergt haben, wenn wir gastfrei sind. Und das ist hier ganz offensichtlich der Fall gewesen. Denken wir auch an Aquila und Priscilla, ein Ehepaar, die in Ephesus den Apollos kennenlernten, der unwahrscheinlich begabt war, aber sie merkten, dem fehlt noch ein bisschen was. Da lesen wir dann in der Apostelgeschichte 18, sie nahmen ihn zu sich, legten ihm den Weg Gottes genauer aus und die Folge, als dann Apollos weiterreiste nach Achaia, da wurde er den Glaubenden durch die Gnade sehr behilflich. Auch ein schlichter, einfacher Dienst eines Ehepaares, das für den Herrn lebte, sie auch frei machte, mobil war für den Herrn, und sie konnten dem Apollos eine Hilfe sein, dass er anderen durch die Gnade sehr behilflich wurde. Also ein kleiner Dienst mit großer Wirkung. Dann kommen wir zu einem vierten Punkt im Charakter und im Leben von dem Barnabas. Und dazu schlagen wir jetzt Apostelgeschichte 11 auf. Und lesen ab Vers 19. Ich lese mal die Geschichte, damit wir einen Zusammenhang ein bisschen vor Augen haben. Ich werde nur ein paar Einzelheiten herausnehmen. Die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen bis nach Phönizien und Zypern, Antiochia und verkündigten das Wort niemand als allein den Juden. Es waren aber einige unter ihnen, Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium von dem Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen. Und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Es kam mal die Kunde davon zu der Gemeinde von Jerusalem zu Ohren. Und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ginge. Als dieser dort hingekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh, der Elberfelder übersetzt, freute er sich. Und er mahnte sie alle, mit festem Herzen an den Herrn zu bleiben. Denn er war ein bewährter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und viel Volk wurde für den Herrn gewonnen. Barnabas aber zog aus nach Tarsus, Saulus zu suchen. Und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia. Und sie blieben ein ganzes Jahr bei der Gemeinde, lehrten viele. Und in Antiochien wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Ist das nicht eine tolle Geschichte, die ganz genau zu diesem Barnabas passt, den wir bisher kennengelernt haben. Er war frei von Traditionalismus. Und dazu möchte ich noch ein paar Worte sagen. Das ist ja eine hochinteressante Geschichte. Wir haben keine Zeit, auf Einzelheiten einzugehen. Auf jeden Fall, Christen verfolgen Jerusalem, die erste, wegen Stephanus damals. Die Folge, dass die Gläubigen zerstreut wurden. Sie gingen ja nicht freiwillig nach Samaria und bis ans Ende der Welt, sondern sie mussten durch Verfolgung gezwungen werden. Also nicht viel anders wie heute auch. Und dann durchreisen sie alle möglichen Gegenden und irgendwie kommen sie dann nach Antiochien in Syrien. Das sind so ungefähr 500 oder 700 Kilometer nördlich von Jerusalem und kommen da in eine multikulturelle Stadt, die war damals ziemlich bekannt und berüchtigt. Man könnte sagen, das war so ein Paris der damaligen Zeit oder auch Hamburg, lag an einem Fluss, eine Hafenstadt, Reichtum, Handel, Gewerbe, auf der anderen Seite Prostitution, Rotlichtviertel, aber auch wiederum Universitäten für Rhetorik und Philosophie, also eine ganz bunte Mischung, würden wir heute sagen. Und dahin kommen die Hergelaufenen aus Jerusalem, was verkündigen sie? Das Evangelium von dem Herrn Jesus. Das wäre auch schon ein Thema für den ganzen Abend, nur mal einfach die Betonung des Herrn Jesus in diesem Kapitel aufzuspüren, dem nachzugehen. Und es wurde vielen gläubig an den Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen. Und ich finde das so großartig, dass ausgerechnet in solch einer Stadt auf der einen Seite Unmoral, auf der anderen Seite hohe Bildung, dass da die Hergelaufenen aus Jerusalem schlicht und einfach das Evangelium verkündigen. Die hatten kein Diplom von ETBC oder von Brake oder von Basel oder von Gießen, sondern sie verkündigten das Evangelium vom Herrn. Und die Hand des Herrn war mit ihnen. Das ist entscheidend. Nicht ein Diplom oder ein Zeugnis, was du irgendwo kriegst, sondern ob die Hand des Herrn auf deinem Leben, auf deinem Dienst ruhen kann. Und das ist eine entscheidende Frage. Auf jeden Fall damals, um das kurz zu machen, war das der Fall. Und es kommt eine ganze Menge zum Glauben. So, jetzt hatten die keinen Kurs oder keine KFG-Konferenz, die ihnen jetzt sagte, wie man sich versammelt, wie man Gemeinde baut und Führung und Älteste und Schnick und Schnack. Die waren hier zusammen. Ein paar Wochen gläubig. Was passiert jetzt? Und das ist ja interessant, dass wir da lesen. In der Elberfelder klingt das viel schöner aus wie in dieser hier. Was ist das für eine Bibel? Luther. Entschuldigung, ich hab keine Vorurteile gehabt. Da steht, die Kunde von ihnen, also dass viele zum Glauben kamen, kam zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem. Aber man liest hier von der Hand des Herrn. Und dann auf einmal von den Ohren der Gemeinde. Auch ein abendfüllendes Thema. Haben unsere Gemeinden Ohren? Nur hat jeder Mensch normalerweise zwei Augen und einen Mund und zwei Ohren. Ich kam zu den Ohren der Gemeinde. Also da waren irgendwelche Brüder und Schwestern. Was machten die? Die redeten nicht viel, sondern die fuhren ihre Antennen aus und die wollten hören, was passiert um uns herum. Und die sorgten dafür, dass gebetet wurde in Jerusalem, so nehme ich an. Immer da, wo Menschen zum Glauben kamen, man interessierte sich dafür. Beziehungen nicht nur innerhalb der Gemeinde, sondern auch zu anderen Gemeinden. Das ist ein wunderschönes Thema, wäre das hier für eine KFG-Konferenz. Die wussten, wir haben eine Verantwortung, wenn da irgendwo welche zum Glauben kommen, das kann uns nicht egal sein. Und wenn die auch 700 Kilometer nördlich sind, das war damals ja eine unwahrscheinliche Entfernung, dann haben sie ein Interesse, die kennenzulernen. So, jetzt war eine kleine Brüderkonferenz. Wen schicken wir? Petrus? Also ich spinne jetzt ein bisschen, ja, der ist zu vorlaut, der kann nicht zuhören, der ist nicht geeignet, da ist eine schwierige Geschichte da, was wir alles gehört haben von Antiochien, was das für ein Volk ist und die Gläubigen da, bunt gemischt, multikulturell und so weiter. Sollen wir den? Nee, Petrus nicht. Jakobus, viel zu gesetzlich, da gibt es nur Scherben, wenn der da auftaucht. Da blieb, so stelle ich mir das vor, nur Barnabas übrig, Sohn des Trost, der hat sich bewährt, der konnte in solchen delikaten Situationen das Richtige tun, der hat ein Händchen dafür und der marschiert jetzt diese 700 Kilometer, ich weiß nicht, wie viele Wochen der gebraucht hat, und kommt dann in diese Gemeinde. Stellt euch das Bild mal vor, was hat er da gesehen? Was waren das für Leute? Wie sahen die aus? Keine christlichen Traditionen, nichts. Auf der einen Seite die Leute von der Gosse oder wo auch immer her, auf der anderen Seite wahrscheinlich sehr gebildete Menschen, bunte Gesellschaft. Was hätten wir da gemacht? Was sehen wir? Barnabas, er sah die Gnade Gottes in ihrem Leben. Also das, was Gott in ihrem Leben bewirkt hat. Und er konnte sich freuen. Was sehen wir, wenn wir in solch eine Gemeinde kommen oder eine Gruppe von Christen, von denen wir gehört haben, die ganz jung im Glauben sind? Was sehen wir, wohin gucken wir? Haben die einen Fernsehapparat zu Hause? Schwestern tragen die Röcke oder Hosen? Gibt es da Ohrringe? Sitzordnung? Ich gehe mal zuerst zum Büchertisch. Was für Bücher lesen die? Und dann mache ich mir mein Urteil über die Gemeinde. Ist genauso verkehrt. Wir geben ja eine Zeitschrift raus, viermal im Jahr, kostenlos. Da war im letzten Nummer ein Bericht über einen Einsatz in Magdeburg zum Fall der Mauer. Da haben wir dummerweise ein kleines Bildchen veröffentlicht. Steht hier eine Gruppe auf dem freien Platz und die machen eine Freiversammlung. Da sind doch tatsächlich ein paar junge Schwestern mit Hosen. Ich habe das überhaupt nicht gesehen. Prompt, eine Woche nachdem die Zeitschrift raus war, kriege ich einen ganz dicken Umschlag von einer lieben Schwester und sage, ist ja ein schöner Inhalt, wir freuen uns immer, wenn das Heft kommt. Aber dann zig Blätter und Gedichte und was nicht alle über den Schmuck der Frau und dass man doch keine Hosen anziehen soll und so weiter und so weiter. Die Frau, die hat genau hingeguckt in das Blatt, die konnte sich aber nicht mehr richtig freuen, weil sie so ein paar kleine Mädchen da gesehen hat, die eine Hose anhatten. Ist unheimlich schade, finde ich, wenn unsere Augen so fixiert sind auf Äußerlichkeiten zunächst einmal und wir können uns gar nicht mehr freuen über die Gnade Gottes in ihrem Leben. Wenn ich an Novosibirsk denke, die Gemeinde kenne ich einigermaßen gut, die machen eine ganz großartige Gefängnisarbeit seit vielen Jahren. Die Ältesten sind alle mehr oder weniger von oben bis unten tätowiert. Die kommen alle aus dem Knast, manche haben 10, 14, 16 Jahre Knast hinter sich. Was ist das für ein Bild? Das finde ich ganz großartig. Ja, kann man etwas Schöneres sehen? Alle gut, frisch gekleidet, meist auch ein Schlips an, weißes Hemd, stehen ganz stramm, aber ja, die Spuren des alten Lebens, die können sie nicht touchieren oder so, sondern die erkennt man. Und doch, man kann sich nur freuen, wie diese Gesichter strahlen und dann den Herrn groß machen. Aber wie schade, wenn wir dann an diesen Äußerlichkeiten hängen bleiben, und dann leider uns nicht mehr freuen können. Es war in Honduras, hatten wir eine Ältestenkonferenz, und da kam ein Bruder, der hatte gerade mal die erste Reise nach Peru gemacht und erzählte von den Erlebnissen mit den Christen dort in Peru. Und dann hat er die Möglichkeit gegeben, noch Fragen zu stellen zu Peru. Und dann meldet sich einer von diesen wirklich echten, treuen, lieben Geschwistern in Honduras und fragte, gibt es dort Bananen und Kopfbedeckung? Also könnt ihr euch jetzt nichts darunter vorstellen. Also der wollte mit anderen Worten sagen, wenn es Bananen gibt, dann gehe ich auch nach Peru und wenn in der Gemeinde die Schwestern alle Kopfbedeckung haben, also dann ist die Gemeinde in Ordnung und das Futter ist in Ordnung. Dann können wir hingehen. Also das ist das, was interessiert, so ungefähr. Und wir haben dann ja alle unsere Vorlieben oder unsere Kriterien, nach denen wir urteilen. Aber hier der Barnabas, der sah das, was Gott in ihrem Leben getan hat. Er war selbst von der Gnade Gottes geprägt. Er hatte gelernt von dem Vater der Erbarmungen und dem Gott alles Trostes und konnte hier wirklich helfen. Gesetz richtet Zorn an, das wissen wir, aber Gnade bietet immer Grund zur Freude. Und er ermuntert sie oder ermahnt sie, mit Herzensentschluss beim Herrn zu verharren. Das finde ich auch großartig. Nur der Jesus kann uns bewahren, die Gnade, keine Tradition, kein Gemeindeverbund, weder in Dillenburg noch in Bad Homburg oder sonst irgendwo, sondern dass man bei dem Herrn verharrt. Begründung, denn er war ein guter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Also das Kennzeichen von einem Mann, einer Schwester, voll Heiligen Geistes ist, dass man sich freuen kann über die Gnade Gottes im Leben anderer. Nebenbei bemerkt, voll Heiligen Geistes und Glaubens, das gehört zusammen, das sind Zwillinge. Wo Heiliger Geist ist, da ist auch Glauben. Und wenn Leute auftreten, die von sich sagen, sie sind voll Heiligen Geistes, fangen dann an, um Geld zu betteln, also keinen Glauben haben, dass Gott alle unsere Bedürfnisse erfüllt, dann stimmt irgendetwas nicht. Mehr brauche ich da sicher nicht zuzusagen. Folge, eine große Menge wurde dem Herrn zugetan, also Erweckung in Antiochien, großartige Geschichte. Dann wieder Barnabas aber, macht sich wieder vom Acker. Man würde sagen, der wurde auch jetzt gebraucht hier in der jungen Gemeinde. Viele kommen zum Glauben, die müssen befestigt werden. Nein, dann kommen wir zu dem letzten Punkt. dieser Barnabas, der war frei von Dünkel oder von Selbstüberschätzung. Trotz der Popularität, trotz der Erweckung, trotz der offenen Türen, packt er seinen Koffer und reist nach Tarsus. Mit welchem Grund? Er sucht diesen Saulus, den Paulus. Er sucht ihn, findet ihn und er brachte ihn wieder, wohin? An die Arbeit. Denn er wurde gebraucht hier in Antiochien. Und der Barnabas hat wahrscheinlich gemerkt, dass seine Begabung begrenzt ist und dass hier ein Lehrer hin muss, der die Gläubigen weiterführt. Und so war dann der Saulus, kommt dann mit ihm und dann haben sie 12 Monate dort in der Gemeinde gearbeitet mit einem wunderbaren Ergebnis. Und das finde ich so schön. Der Saulus, Paulus, er brauchte Arbeit und Barnabas, er merkte, dass er Ergänzung braucht. In 2. Korinther 10, Vers 13 lesen wir, dass Paulus von dem Gott des Maßes spricht und dass Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Wie gut, wenn wir da auch maßvoll sind in der Selbsteinschätzung und auch merken, wo unsere Grenzen sind und dass hier ein anderer Bruder gebraucht wird und eine Schwester und dass wir dann wieder jemanden in diese richtige Position bringen. Er suchte, fand ihn und brachte ihn dann an die Stelle, wo er seine Gabe effektiv ausüben konnte. Ich finde ein wunderschönes Vorbild von einem Bruder, der wirklich für Beziehungen und für Harmonie in der Gemeinde sorgte. Er wusste, wir sind ein Leib, viele Glieder mit verschiedenen Gaben. Und er war an Grenzen gekommen und so konnte jetzt Saulus hier in dieser jungen Gemeinde 12 Monate mit ihm gemeinsam im Segen arbeiten. Mit dem Ergebnis, dass die Jünger in Antiochien, das erste Mal, dass wir den Namen finden, Christen genannt wurden. Das war auch ein Spitzname. Wie kommen die Leute in Antiochien, die Ungläubigen dazu, die Leute da in der Straße sowieso Christen zu nennen? Warum? Ob die viel von Christus gesungen oder gesprochen haben, möglicherweise, aber vielleicht war an ihnen auch etwas Christusähnliches zu erkennen, sodass man nur sagt, das sind Christen, Leute, die Christus nachfolgen, von ihm geprägt sind. Welch ein Kompliment, wenn man solche Leute nicht Paulinianer nennt oder Barnabisten, sondern Christen. Was ist das Ergebnis unseres Dienstes, liebe Geschwister? Wollen wir Leute in unsere Gemeinde Form oder Art bringen? Möchten wir sie zu unseren Anhängern machen? Oder ist unser Wunsch, dass sie ein Stückchen Christus ähnlich werden? Ich erinnere noch einmal an Chapman, als der seine Kanzlei aufgegeben, sein Geld verschenkt hatte, wurde er Prediger zunächst bei den Baptisten. Dann kamen seine alten Freunde und sagten, hör mal, Robert, du bist ein genialer Rechtsanwalt oder Jurist. Du kannst alles Mögliche, nur eins kannst du nicht, du kannst nicht predigen. Das gibt ein Chaos, wenn du auf der Kanzel stehst. Und dann hat dieser Mann gesagt, ja, mach nichts. Es gibt viele Leute, die Christus predigen, aber nicht so viele, die Christus leben. Mein Motto soll sein, Christus zu leben. Das hat der Mann getan und wurde dabei ein großer Prediger und Evangelist. Aber Christus leben, das war sein Lebensinhalt. Und das hat diesen Mann geprägt, auch im Gesichtsausdruck. Der Bruder Priolo, der erzählte ja auch irgendwas, glaube gestern, davon, dass auch unser ganzes Auftreten noch irgendwie geprägt wird, unser Gesicht auch geprägt wird. Da wurde ich erinnert hier an eine Szene aus diesem Buch. Abraham Lincoln bemerkte einmal, dass jeder Mann über 40 dafür verantwortlich ist, wie sein Gesicht aussieht. Also wenn ihr in den Spiegel guckt heute Abend, ihr seid dafür verantwortlich. Robert Chapmans Gesicht spiegelte deutlich die Freude und die Güte seines Herzens wider. Ein mit Chapman befreundeter Missionar, Henry Payne, erzählte die folgende Geschichte. Zweifellos war Mr. Chapmans Gesichtsausdruck, der die Güte seines Herzens erkennen ließ, eine große Hilfe, um bei den Menschen Gehör zu finden. Er erzählte mir die Begebenheit, dass er eines Tages wortlos in einer öffentlichen Postkutsche in Spanien saß. Und die anderen, die da drin saßen in der Kutsche, die wussten, das ist ein Engländer und der versteht kein Spanisch, dachten sie. Als ein Mann und eine Frau eine heftige Auseinandersetzung in Französisch austrugen und die Frau schließlich sagte, ich versichere dir, dass ich in dieser Sache, derer du mich bezichtigst, so unschuldig bin wie dieser heilige Mann Gottes dort in der Ecke, von dem jeder sehen kann, dass er geradewegs in den Himmel geht. Die haben kein Wort miteinander gewechselt, aber dieser Chapman strahlte etwas von dem Herrn aus und von der Freude am Herrn aus. Das hat sein ganzes Gesicht und sein Leben geprägt. Damals wurden die Jünger Christen genannt durch den Dienst von Paulus und Barnabas. Und das wäre so der Schluss unter diesen kurzen Betrachtungen und auch der Wunsch, dass der Jesus uns dazu fähig macht, solche Beziehungsbrüder und Schwestern zu machen, dass die Frucht unserer Arbeit daran erkannt wird, dass Menschen in unserer Umgebung ein klein wenig Christus ähnlicher werden. Beten wir noch zusammen. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass du uns auch in deinem Wort so viele Beispiele gibst, die es uns leicht macht, zu erkennen, wo wir stehen und wo wir hin müssen. Und wir danken dir für diesen Barnabas, diesen Sohn des Trostes, für sein Vorbild. Herr, und wir bitten dich herzlich, mach uns auch frei von allen irdischen Dingen, die uns hindern, dir voll zu dienen. Mach uns frei von allen Ambitionen, Herr, die unseren Charakter verderben. Schenke, dass wir von dir erfüllt sind und dass wir nur den einen Wunsch haben, dich groß zu machen in unserer Umgebung, deine Ehre zu suchen und das Wohl unserer Geschwister. Amen.